Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer fünften Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen. Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit der Sendereihe wollen wir den fairen Handel wieder stärker ins Bewusstsein der Verbraucherinnen rücken. Dabei sprechen wir mit Produzentinnen, Importeuren, Händlerinnen, Verbänden, Siegelorganisationen, Läden und Verkaufsstellen, mit der engagierten Zivilgesellschaft und Verbraucherinnen über die Situation im fairen Handel und diskutieren wichtige Themen und Kontroversen. Dabei geht es auch immer um die Frage, was den fairen Handel ausmacht. Diesmal wollen wir wissen, erstens, was kann die Politik tun, dass der konventionelle Handel mit dem globalen Süden nicht unter ausbeuterischen Bedingungen stattfindet? Und zweitens, was kann die Politik für den fairen Handel im engeren Sinne tun? Zu diesen beiden Fragen hören wir den scheidenden Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Wir hören Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende vom Forum Fairer Handel, Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth, Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum, außerdem Maya Volland, politische Referentin des Forums Fairer Handel und Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von Fairtrade Deutschland. Dabei geht es unter anderem um das deutsche Lieferkettengesetz, das neu gefasste, aber weniger bekannte Lieferkettengesetz im Agrarbereich. Es geht um unfaire Handelsverträge, konkrete Schritte, um den fairen Handel zu unterstützen und vieles, vieles mehr. Zudem schildert uns Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie Bayern, den Stand der Verhandlungen zum UN Binding Treaty. Das ist quasi ein Lieferkettengesetz auf globaler Ebene. Wir gehen gleich in medias res und lassen den scheidenden Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller zu Wort kommen, der angesichts der Corona-Pandemie Staat und Politik auffordert, für den fairen Handel tätig zu werden. Sein Statement machte er am 16. Juli auf einer Veranstaltung, auf der dem Großraum München der Titel einer fairen Metropolregion im Rahmen der Fairtrade Town-Kampagne verliehen wurde.
Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf. Sie führt uns die Schwächen der heutigen Globalisierung dramatisch vor Augen. Sie zeigt, wie gefährlich Raubbau an Natur ist, wie ausbeuterisch und krisenanfällig unsere Wertschöpfungsketten sind. Wir riskieren einen Teufelskreis aus Armut, Ausbeutung, Umweltzerstörung. Die Krise ist aber auch eine Chance für gerechte Globalisierung. Was wir brauchen, ist ein Green Recovery der Wirtschaft, eine Transformation und dies weltweit. Wir brauchen faire Lieferketten und wir brauchen endlich jetzt das Lieferkettengesetz als einen ganz wichtigen Schritt hier in Deutschland. Wir brauchen dieses Lieferkettengesetz für Standards im sozialen und ökologischen Bereich vom Anfang des Produktes bis hier, wenn es in Münden, in den Auslagen hier auf den Märkten verkauft wird, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und weltweit. Ich habe vor kurzem mit der neuen Chefin der WTO, einer ganz spannenden nigerianischen Frau, Dr. Nyosi, gesprochen. Wir müssen die WTO ein Stück weiter vom Freihandel zum Fairhandel entwickeln. Fairer Handel ist ein zentraler Motor. Er hilft, Menschenrechte, Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards durchzusetzen. Und es muss Kinderarbeit verboten werden. Und dieses Verbot müssen wir auch durchsetzen.
Mit der Verabschiedung des Lieferkettengesetzes ist ein wichtiger Schritt hin zu einem faireren Handel getan. Der Staat, insbesondere auf der Ebene der Kommunen, kann aber noch mehr tun.
Die öffentliche Hand hat heute in Deutschland ein Beschaffungsvolumen von rund 500 Milliarden Euro. Ihre Lieferketten betreffen die Menschen und Produzentinnen und Produzenten in der ganzen Welt, weltweit. Das sind die Pflastersteine beispielsweise, die in den Städten verlegt werden, die wir nicht aus Steinbrüchen beziehen wollen, wo Kinder arbeiten. Ja, egal ob bei Materialien, Arbeitskleidung, Büroausstattung, Lebensmitteln, Kommunen sollen voll auf fair setzen. Das ist ein großes Thema für die kommenden Jahre. Denn Kommunen haben Marktmacht.
Sagt der scheidende Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller von der CSU. Die Stadt München hat sich schon seit den 2000er Jahren auf den Weg gemacht, Produkte einzukaufen, die unter fairen Bedingungen produziert werden. Im Jahr 2002 war München nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Das betrifft zum Beispiel Grab- und Natursteine. Im Jahr 2006 folgte ein Beschluss, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau stammen. Seit 2011 kauft das Referat für Bildung und Sport der Stadt nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel mit entsprechenden Gütezeichen. Auch der Anteil an bio- und fair gehandelten Lebensmitteln in städtischen Kantinen, bei städtischen Veranstaltungen und Empfängen ist kontinuierlich gestiegen. Das ist positiv, aber die Produktpalette hält sich noch in Grenzen. Und wenn man die Zeitabstände wichtiger Beschlüsse betrachtet, 2002 ausbeuterische Kinderarbeit, 2006 Blumen, 2011 genähte Sportbälle, geht das alles nur sehr langsam voran. Jetzt könnte mit der neuen grün-roten Stadtratsmehrheit Bewegung in die Sache kommen, berichtet Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum.
Am 3. Dezember soll ein öffentliches Stadtratshearing zu dem Thema stattfinden, um eben die neuen Mitglieder im Münchner Stadtrat zu dem Thema zu sensibilisieren. Mit dem Ziel natürlich, dass auch München da wieder ein paar Schritte vorankommt und endlich auch beim Thema nachhaltige Beschaffung wieder weitergeht. Auf der einen Seite spüren wir tatsächlich, dass es da einen neuen Zug und vor allem ein neues Interesse an diesem Thema gibt, eben mit der neuen Zusammensetzung im Münchner Stadtrat. Das ist unsere Hoffnung, dass da jetzt was zustande kommt. Dennoch haben wir festgestellt, dass ein Großteil der Stadträtinnen und Stadträte ja jetzt auch neu tatsächlich in diesem Amt und dieser Funktion sind. Und deswegen ist es unser Anliegen gewesen, jetzt in dem ersten Schritt tatsächlich einfach auf dieses Thema, das Thema wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, um einzelne Produktgruppe, um Bälle, Steine oder Textilien, sondern es geht darum, vor allem auch Strukturen dafür zu schaffen, dass die nachhaltige und faire Beschaffung sich weiterentwickeln kann. Da geht es um Personalressourcen, da geht es um Berichtspflichten, da geht es um Monitoring und all diese Themen, die werden jetzt noch nicht konkret bei diesem Hearing verhandelt. Bei dem Hearing geht es jetzt in erster Linie darum, das Thema auf die politische Tagesordnung zu holen und quasi Interesse und den Stadträtinnen und Stadträten die Bedeutung des Themas sozusagen auch deutlich zu machen.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
Vorhin hat Minister Müller das Lieferkettengesetz, das nach intensiver Debatte am 11. Juni verabschiedet wurde, erwähnt. Der Druck von Lobbyverbänden und des Wirtschaftsflügels der Unionsfraktion im Bundestag war groß Anfang des Jahres. Sie wollten eine Verabschiedung des Lieferkettengesetzes verhindern oder zumindest das eh schon entschärfte Gesetz weiter in ihrem Sinne umgestalten. Zahlreiche Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen hingegen forderten die Bundestagsabgeordneten auf, sich für ein ambitionierteres Gesetz einzusetzen. Warum der Entwurf nicht dem entspricht, was sich Miserio, Brot für die Welt oder das Forum Fairer Handel wünschen, das Gesetz aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung ist, schildern wir im folgenden Beitrag. Maja Volland, politische Referentin des Forums Fairer Handel und Mitglied der Initiative Lieferkettengesetz, erläutert die Inhalte des Gesetzes für uns. Sie hat noch vor der Verabschiedung des Lieferkettengesetzes im Bundestag auf einer Veranstaltung des Münchner Nord-Süd-Forums das Gesetz bzw. den damaligen Entwurf, in dem bis zur Verabschiedung aber kaum noch etwas verändert worden war, gut dargestellt und die Schwächen und Stärken des Gesetzes erläutert. Grundsätzlich begrüßt Maja Volland das Gesetz.
Weil damit einfach ein Paradigmenwechsel in Deutschland eingeleitet wird, nämlich weg von der Freiwilligkeit hin zu verbindlichen Regeln von Unternehmen. Und wenn wir uns den Entwurf anschauen, dann kann man sagen, dass der tatsächlich auch durchaus Biss hat, denn er verlangt jetzt von Unternehmen nicht nur Sorgfalt auf dem Papier, sondern es gibt eine behördliche Durchsetzung mit Kontrollen und die Bundesbehörde, die für das Gesetz zuständig sein wird, kann Bußgelder verhängen, wenn Unternehmen ihren Pflichten nicht nachkommen. Und sie kann auch Unternehmen von der öffentlichen Vergabe ausschließen. Das ist prinzipiell, wie gesagt, zu begrüßen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns den Entwurf anschauen, dann bleibt der an entscheidenden Punkten hinter den Gesetzeseckpunkten, die Entwicklungsminister Müller und Arbeitsminister Heil noch im März 2020 vorgelegt hatten, zurück. Und er bleibt auch sehr weit hinter den Anforderungen, die wir, also sowohl das Forum Fairer Handel als auch die Initiative Lieferkettengesetz, an ein wirksames Lieferkettengesetz formuliert hatten.
Trotzdem bleibe das Lieferkettengesetz an wichtigen Punkten hinter echten menschenrechtlichen Standards zurück. Hauptkritikpunkt ist:
Unternehmen müssen laut diesem Gesetzentwurf nämlich die Risiken in ihren Lieferketten nicht für die gesamte Lieferkette analysieren, sondern tatsächlich nur für ihre direkten Zulieferer beziehungsweise für Partner, mit denen sie eine Vertragsbeziehung haben. Und bei allen anderen Akteuren in ihrer Lieferkette sollen Unternehmen nur Risiken ermitteln müssen, wenn sie Hinweise von Dritten oder durch eigene Recherche erhalten über menschenrechtliche Risiken. Das ist aus unserer Sicht ein entscheidender Mangel und wir fordern eine vollumfängliche Sorgfaltspflicht, nicht nur für den eigenen Geschäftsbereich und die unmittelbaren Zulieferer, sondern auch für mittelbare Zulieferer, also für die gesamte Lieferkette. Warum ist das aus unserer Sicht wichtig? Weil mit der Einschränkung auf die direkten Zulieferer der Gesetzentwurf an ganz entscheidender Stelle wirkungslos bleibt. Denn wenn wir uns anschauen in globalen Lieferketten, dann sind viele Menschenrechtsverletzungen, wie etwa ausbeuterische Kinderarbeit auf Kakaoplantagen, diese geschehen am Anfang von Lieferketten. Das heißt, wenn jetzt ein deutscher Schokoladenhersteller lediglich seinen direkten Zulieferer kontrollieren muss, dann wird die Kinderarbeit auf der Kakaoplantage am Anfang der Lieferkette überhaupt nicht erfasst. Zwar sagt jetzt, wie gesagt, der Gesetzentwurf, dass ein Unternehmen dann tätig werden muss, wenn es Hinweise bekommt. Bleiben wir bei dem Beispiel Kinderarbeit auf Kakaoplantagen. Wenn jetzt also ein Unternehmen Hinweise bekommt, dass auf seinen Kakaoplantagen für seine Schokolade dort Kinder arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen, dann müsste es tätig werden. Doch das Problem ist, dass viele Lieferkettenverhältnisse, insbesondere für Außenstehende, total undurchschaubar sind. Das heißt, es ist in vielen Fällen überhaupt nicht möglich, einem Schokoladenhersteller nachzuweisen, dass tatsächlich auf der Kakaoplantage, wo tatsächlich sein Kakao herkommt, dann auch Kinder ausbeuterisch arbeiten, weil einfach die Lieferketten so komplex und undurchschaubar sind. Zudem gibt es sehr viele Menschenrechtsverletzungen, die unbeobachtet sind und die tatsächlich auch nur durch eine Risikoanalyse von Unternehmen erst aufgedeckt werden können.
Aber nicht nur die fehlende Risikoanalyse und die fehlende Sorgfaltspflicht der Unternehmen sowie unübersichtliche Lieferketten schwächen das Lieferkettengesetz. Problematisch ist auch, dass keine präventiven Maßnahmen vorgesehen sind. Ein Unternehmen am Ende der Lieferkette muss nur dann aktiv werden, wenn eine Menschenrechtsverletzung schon passiert ist und es Kenntnis darüber erlangt. Das öffnet Tür und Tor, dass Unternehmen ihre Wertschöpfungskette nicht offenlegen und auch selbst nicht so genau hinschauen. Das macht es dann für Dritte schwer, überhaupt Informationen über Menschenrechtsverletzungen zu erlangen.
Wenn wir uns das anschauen, bleibt Deutschland mit diesem Gesetzentwurf hinter den internationalen Standards, wie sie in den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte vereinbart worden sind, zurück. Denn in den Leitprinzipien heißt es, dass Risikoanalysen für die gesamte Wertschöpfungskette durchgeführt werden müssen. Und das heißt, Deutschland würde damit nicht nur ein wirkungsloses Gesetz verabschieden, sondern es würde damit tatsächlich auch ein negatives Signal für ähnliche Gesetze auf internationaler Ebene aussenden und internationale Standards abschwächen.
Kritisiert Maja Volland vom Forum Fairer Handel. Dazu kommt, Unternehmen können auf der Grundlage des Gesetzes zivilrechtlich nicht haftbar gemacht werden, sondern es ist nur eine sogenannte Prozessstandschaft vorgesehen.
Das besagt, dass Geschädigte zukünftig durch deutsche Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen vor deutschen Gerichten in zivilrechtlichen Prozessen vertreten werden können. Das ist durchaus positiv, weil damit tatsächlich einige praktische Hürden bei Schadensersatzklagen abgebaut werden können, also beispielsweise Übersetzungskosten oder Reisekosten. Es würde aber tatsächlich nicht eine explizite Haftungsregel ersetzen. Deswegen, wir fordern, dass der Gesetzentwurf eine explizite zivilrechtliche Haftungsregel einfügt, wonach Unternehmen vor deutschen Zivilgerichten für vorhersehbare und vermeidbare Schäden haftbar gemacht werden können. Warum ist das aus unserer Sicht wichtig? Zum einen, weil nur so tatsächlich Betroffene aus dem Ausland Schadensersatzklagen auf Grundlage des Gesetzes führen können. Und das ist ein großer Unterschied zu der bisherigen Rechtsgrundlage, denn bisher sind Klagen von Betroffenen tatsächlich sehr schwierig, weil sie immer auf dem Recht des Landes angewandt werden müssen, in dem der Schaden entstanden ist. Und mit einer expliziten zivilrechtlichen Haftungsregel könnten sich Betroffene aus dem Ausland auf das Gesetz beziehen und ja, hatten dadurch einen sehr viel leichteren und angemesseneren Zugang zum Recht. Zum anderen ist aus unserer Sicht eine zivilrechtliche Haftung auch dafür wichtig, weil es Menschenrechtsverletzungen vorbeugt und einen sehr viel wirksamen Anreiz für Unternehmen darstellt, Risiken in ihren Lieferketten tatsächlich zu minimieren und vorzubeugen. Das kann durch einige Studien nachgezeigt werden. Eine kürzlich veröffentlichte Studie aus Großbritannien hat gezeigt, dass Unternehmen, wenn es eine gesetzliche Haftung droht, dass dann Unternehmen tatsächlich tiefergehende und umfassendere Veränderungen in ihren Lieferketten vornehmen, als wenn es ja nur eine Berichtspflicht geben würde.
Der Schutz der Beschäftigten in der Lieferkette ist das eine, das andere ist der Schutz der Umwelt. Dem wird im Lieferkettengesetz kaum Rechnung getragen, stellt Maja Volland fest. Dort ist nur vorgesehen, dass
Unternehmen in Bezug auf sehr bestimmte Themen, zum Beispiel bei Quecksilberemissionen, mehr Umweltschutz beachten müssen. Und wir fordern, dass es eine eigenständige, umweltbezogene Sorgfaltspflicht in den Gesetzentwurf braucht. Ganz einfach deshalb, weil zum einen die Zerstörung der Umwelt in vielen Fällen ganz direkt mit Menschenrechtsverletzungen verbunden sind. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Umwelt zerstört wird und daraus Lebensgrundlagen zerstört werden. Und problematisch dabei ist ja, dass häufig schädliche Folgen für die Umwelt tatsächlich erst ja, sehr langsam zutage treten. Und wenn es nicht nur in Verbindung mit Menschenrechtsverletzungen das Gesetz wirken würde, sondern tatsächlich eigenständige Umweltsorgfaltspflichten auflisten würde, dann würde diese Schutzlücke geschlossen werden und nachziehende Menschenrechtsverletzungen würden tatsächlich gar nicht erst auftreten. Zum anderen bräuchte es verbindliche Vorgaben auch für Umweltzerstörungen, die nicht direkt mit Menschenrechtsverletzungen einhergehen, wie zum Beispiel bei der Zerstörung der Biodiversität oder des Klimas. Wir sagen, es braucht einfach eigenständige Umweltstandards, eigenständige Sorgfaltspflichten für die Umwelt, damit Unternehmen tatsächlich verpflichtet werden, ökologisch zu wirtschaften.
Kritisiert wird vom Forum Fairer Handel zudem, dass das deutsche Lieferkettengesetz erst ab dem Jahr 2023 gelten soll. Und dann auch nur für Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten. Das beträfe derzeit bloß 600 Unternehmen in Deutschland. Ab 2024 würde es dann alle Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten treffen. Das beträfe dann knapp 3000 Unternehmen. Maja Volland fordert daher,
dass das Gesetz für alle Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden gelten soll. Diese Grenze mit 250 Mitarbeitenden ist auch so im Handelsgesetzbuch geregelt. Das heißt, es wäre eine relativ logische Definition, die man aufnehmen könnte in dem Lieferkettengesetz für große Unternehmen. Neben großen Unternehmen über 250 Mitarbeitenden fordern wir, dass auch kleine und mittlere Unternehmen erfasst werden, wenn sie in Sektoren mit besonderen Risiken für Menschenrechte und Umweltverschmutzung tätig sind. Ja, ich habe das schon angedeutet. Aus unserer Sicht ist das wichtig, weil auch kleine und mittlere Unternehmen, wenn sie in bestimmten Sektoren tätig sind, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in ihren Lieferketten haben und dazu auch beitragen können. Handelsunternehmen hatten sich stark dafür eingesetzt, dass möglichst viele Unternehmen betroffen werden, einfach auch damit es ein Level Playing Field gibt, wie es so heißt, womit also nicht mehr Vorreiterunternehmen, die ihre Menschenrechte schon einhalten in den Lieferketten, benachteiligt werden. Weil derzeit ist das ja so, dass wenn Unternehmen sich bemühen, Menschenrechte zu achten in ihren Lieferketten und entsprechende Investitionen tätigen, sie im Wettbewerb benachteiligt werden. Nur wenn tatsächlich möglichst viele Unternehmen von dem Gesetz betroffen sind, wird ein wirkliches Level Playing Field für alle Unternehmen geschaffen. Und es werden auch mit der jetzigen Begrenzung, wo gerade einmal 3.600 Unternehmen betroffen sind, einfach sehr viele Menschenrechtsverletzungen gar nicht erst erfasst werden, die in globalen Lieferketten, wo deutsche Unternehmen involviert sind, vorkommen.
Sagt Maja Volland, politische Referentin des Forums Fairer Handel, auf einer Veranstaltung des Münchner Nord-Süd-Forums. Ihr Vortrag fand noch vor der Verabschiedung des Lieferkettengesetzes am 11. Juni statt. An dem hier vorgestellten Entwurf hat sich aber bis zur Verabschiedung des Lieferkettengesetzes nichts signifikant mehr verändert. Und trotz aller Mängel ist das Gesetz ein deutliches Signal an Europa, zügig eine europäische Regelung auf den Weg zu bringen. Deswegen begrüßt auch der Vorstandsvorsitzende von Fairtrade Deutschland, Dieter Overath, das Gesetz.
Es ist ein toller Anfang und wir unterstützen mit vielen anderen Organisationen ein Lieferkettengesetz. Wir brauchen endlich mehr Verbindlichkeit und mehr Transparenz in die komplexen Lieferkettenstufen und würden gerne auch alle Akteure von der ersten Meile eben auch entsprechend in der Verarbeitung reinbekommen. Die Nagelprobe besteht darin, dass faire Preise zur Erreichung von Living Income, also existenzsichernden Löhnen und existenzsicherndem Einkommen bezahlt werden. Und diese Verbindlichkeit fehlt in der Form aktuell. Also insofern, ob es das europäische Lieferkettengesetz, was aktuell in der Bearbeitung ist, ein Ticken verbindlicher wird. Also insofern, es gibt noch einiges nachzubessern, aber es ist schon mal ein Anfang. Aber wir hätten gerne auch im Interesse der Menschen im globalen Süden mehr Verbindlichkeit und vor allen Dingen eben auch eine verbindliche Preiskomponente, damit die Kosten vor Ort gedeckt werden.
Sagt Dieter Overath von Fairtrade Deutschland. Auch Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth, ist der festen Überzeugung, dass nur strukturelle Reformen es schaffen, dass der konventionelle Handel, insbesondere der Handel der großen transnationalen Konzerne mit dem globalen Süden, nicht unter ausbeuterischen Bedingungen stattfindet. Problem dabei ist für ihn der sogenannte Freihandel, sprich die Handlungsmöglichkeiten für Konzerne ohne jegliche Beschränkungen. Christoph Steinbrink geht es zunächst um
korrekte internationale Handelsverträge. Das wäre das Erste, was mir konkret einfällt, was geschehen muss. Ich nehme als Beispiel die EPAs, die European Partnership Agreement Sachen mit den afrikanischen Staaten. Das ist Kolonialismus im 21. Jahrhundert, die Produktionsweisen und die Bedingungen für den Handel festlegen aus dem globalen Norden, aber nicht unter wirklicher Mitsprache, gleichberechtigter Mitsprache der afrikanischen Staaten. Und das Wichtigste, was bei diesen ganzen strukturellen Veränderungen für mich zentral ist, das ist ja mit dem Lieferkettengesetz ein bisschen geschehen. Die Basis ist die Einhaltung von Menschen-, Umwelt- und Arbeitsrechten. Und die bisherigen Arbeitsrechte, die eingehalten werden, die beziehen sich primär auf Gesundheit und angemessene Löhne und Arbeitsbedingungen. Aber das geht im Grunde noch weiter. Ich gebe mal ein Beispiel, das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Sklavenhandel, Kinderhandel, Frauenhandel, Organhandel, die sind ja auch nicht frei, sondern verboten. Und der Handel mit bedrohten Arten, Giftmüll, der darf doch nicht frei sein. Darum geht's. Das wäre also wichtig. Ich wiederhole nochmal, also die Basis muss sein, die Einhaltung von Menschen-, Umwelt- und Arbeitsrechten. Und die Forderung wäre für mich, das ist natürlich idealtypisch, dessen bin ich mir bewusst, nur wer die UNO oder die ILO, die International Labour Organization Konvention, einhält, darf eigentlich die Erlaubnis bekommen, mitzuhandeln, jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Es darf keine Investitionsschiedsrichter geben. Ich habe mal nachrecherchiert, es gibt 3.400 bilaterale Investitionsschutzabkommen. Das ist der Wahnsinn. 3.400. Das heißt, da werden die Interessen der Konzerne gewahrt, aber nicht die Menschenrechte und die Umweltrechte und auch die Arbeitsrechte nicht. So, jetzt haben wir ja inzwischen die Debatte in Deutschland mit dem Lieferkettengesetz ausgestanden. Wir haben eine erste Fassung, die im Juni verabschiedet worden ist heuer, die zumindest mal ein Meilenstein ist in dieser ganzen Geschichte. Hier werden die international anerkannten Menschenrechte stehen im Vordergrund, aber eben nur bestimmte Umweltstandards. Aber immerhin, es sind Sachen da drin, das ist ein Paradigmenwechsel, dass also diese berühmte Corporate Social Responsibility jetzt mal Richtung menschenrechtliche und umweltbezogene Vorgaben verschoben worden ist. Es hat eine präventive Wirkung, glaube ich, das geht von diesem Gesetz bestimmt aus. Und es gibt vor allen Dingen eine starke behördliche Kontrolle und Durchsetzung. Und was ich ganz gut finde, ist, die Betroffenen, die durch das Gesetz Betroffenen, die können durch die BAFA rechtlich klagen. Die BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen, wobei ich ein bisschen zögere, das hier so in die Welt zu setzen, weil das hängt vom Wirtschaftsministerium ab. Und wir wissen, dass der Wirtschaftsminister aus der alten Regierung unheimlich im Bremsehäuschen saß. Und es ist eine Prozesslandschaft entstanden. Das heißt, im Rahmen dieses Gesetzes ist es möglich, dass NGOs hier in unserem Land gegen Firmen, die hier einen Firmensitz haben, klagen können. Aber die umweltbezogenen Pflichten sind extrem klein. Die unmittelbaren Zulieferer sind nicht bedacht worden bei diesem Gesetz. Und es fehlt eine zivilrechtliche Haftungsregelung. Das heißt, wenn eine Firma irgendwo im Südland einen Schaden anrichtet, dann muss es dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das ist nach diesem neuen Lieferkettengesetz noch nicht beinhaltet. Und die Umweltaspekte werden eben nur marginal berücksichtigt. Da ist noch ein großer Schritt, der gemacht werden muss. Und die ganzen Regelungen, die dann eine Abhilfe schaffen sollen und wieder gut machen für Betroffene, ich denke an Rana Plaza, die Fabrik, die eingestürzt ist, das ist noch im Moment relativ kurz. Aber ich bin positiv gestimmt. Es ist ein Meilenstein. Das könnte eine Veränderung geben. Vor allen Dingen, weil jetzt Interessantes passiert. Dieses Lieferkettengesetz wird ja auch in einer anderen Form auf EU-Ebene verhandelt. Und soweit ich das gelesen habe, ist es dort ein Tick schärfer. Das ist ja interessant, wie das dann ausgeht. So, Ziel ist, Menschenrechte müssen vor Profit gehen.
Soweit Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth, der das Lieferkettengesetz, auch wenn er die Schwächen deutlich macht, als einen Meilenstein bezeichnet. Das Lieferkettengesetz muss als nächstes selbstverständlich für alle Unternehmen gelten, ganz gleich wie groß oder klein. Es muss beinhalten, dass Unternehmen zivilrechtlich haften und dass Unternehmen an ihrer gesamten Lieferkette entlang präventiv und effektiv Beschäftigte und Umwelt schützen müssen. Und für das Gejammer der Unternehmen, das jetzt groß ist, muss man kein Verständnis zeigen. Diese hatten 10 Jahre Zeit, die Sorgfaltspflichten in den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen umzusetzen. Es geht hier also nicht um völlig unvorhersehbare Anforderungen, sondern um einen internationalen Standard, der mit Blick auf ausbeuterische Kinderarbeit, Hungerlöhnen und anderen Menschenrechtsverletzungen in globalen Lieferketten eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Am 11. Juni 2021 wurde das Lieferkettengesetz, genauer gesagt das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, mehrheitlich vom Bundestag beschlossen. Am 25. Juni 2021 billigte auch der Bundesrat das Gesetzesvorhaben, das auch medial große Aufmerksamkeit erlangte. Wenig Beachtung dagegen schenkte die Presse der Neufassung des Gesetzes zur Stärkung der Organisation und Lieferketten im Agrarbereich am 9. Mai dieses Jahres. Damit wurde eine EU-Richtlinie umgesetzt, bei der es darum geht, unlautere Handelspraktiken in Agrar- und Lebensmittelversorgungsketten zu verhindern. Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des Forum Fairer Handel, über die Umsetzung der EU-Richtlinie.
Weil es ein erster und wichtiger Schritt ist, um unfaire Praktiken von marktmächtigen Unternehmen in globalen Lieferketten zu unterbinden. Und es ist auch dringend notwendig, denn zwischen den Akteurinnen in den Lieferketten besteht ein riesiges Macht- und auch Verhandlungsungleichgewicht. In Deutschland, das ist ja bekannt, sind es 4 große Einzelhandelsunternehmen, die 85% des gesamten Lebensmittelmarktes zwischen sich aufteilen und damit die Macht haben, ihren Lieferantinnen alle Konditionen aufzuzwingen, Vertragskonditionen, gegen die sich Lieferantinnen dann nicht zur Wehr setzen können. So werden zum Beispiel Kosten, die eigentlich in den Bereich der Unternehmen fallen, auf Lieferantinnen abgewälzt. Und diese sind gezwungen, das zu akzeptieren, weil wenn 85% des Marktes abgedeckt werden, hat man ja dann nicht mehr sehr viel andere Möglichkeiten, um seine Produkte eben loszuwerden. Sehr erfreulich ist, dass bei dieser deutschen Gesetzgebung neben der Mindestliste von Verboten in der EU-Regulierung das deutsche Gesetz noch 3 weitere Verbote beschlossen hat. Und zwar wird zum einen den Händlern verboten, nicht verkaufte Ware ohne Bezahlung zurückzuschicken. Dann wird auch verboten, die sogenannten Pay-to-Stay-Gebühren. Das sind Gebühren, die erhoben werden auf Produkte, die schon gelistet sind, wo man aber versucht, nochmal Listungsgebühren für diese Produkte zu bekommen. Und außerdem dürfen Lagerkosten des Käufers nicht mehr auf die Lieferanten abgewälzt werden. Erfreulich in dem Kontext ist auch, dass der Bundestag sich für die Einrichtung einer unabhängigen und auch weisungsungebundenen Ombuds- und Preisbeobachtungsstelle eingesetzt hat. Kleinbäuerinnen und Arbeiterinnen, besonders im globalen Süden, aber natürlich auch bei uns, können damit anonym jedwede unfaire Handelspraktik, ob die jetzt schon verboten ist oder nicht, anonym melden und können auch, wenn unfaire Preise gezahlt werden, das melden. Diese Stelle soll dann auch Produktionskosten und die Preisentwicklung beobachten. Und die Erkenntnisse der Ombudsstelle über neue und bisher im Gesetz noch nicht verbotene Handelspraktiken soll dann regelmäßig in die Evaluierung und gegebenenfalls dann Überarbeitung von dem Gesetz fließen.
Soweit Andrea Fütterer, Vorstandsvorsitzende des Forum Fairer Handel, über die Neufassung des Gesetzes zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich am 9. Mai dieses Jahres. Dieses Gesetz kann in Zukunft einen wichtigen Beitrag gegen unfaire Praktiken des Lebensmitteleinzelhandels leisten. Nach heftigen politischen Auseinandersetzungen wurde das deutsche Lieferkettengesetz verabschiedet. Es ist nicht perfekt, wie wir hören konnten, aber ein Anfang ist gemacht. Zudem wird derzeit ein europäisches Lieferkettengesetz vorbereitet, das wesentlich schärfer im Sinne der Menschenrechte gefasst sein könnte, als es das deutsche tut. Und auch in anderen Ländern gibt es schon Gesetze, die Unternehmen für Schäden an Menschen und Umwelt entlang der internationalen Wertschöpfungskette haftbar machen können. So gibt es in Frankreich, den Niederlanden oder Großbritannien Gesetze gegen Kinderarbeit, moderne Sklaverei und für die Achtung der Menschenrechte. Aber viele Länder fehlen noch. Wäre es dann nicht viel einfacher, im Rahmen eines globalen Abkommens ein für alle Staaten geltendes Lieferkettengesetz bzw. einen Lieferkettenvertrag zu schaffen? Natürlich. Und in der Tat wird über einen solchen UN-Vertrag seit einigen Jahren heiß diskutiert und gestritten. Der sogenannte UN Binding Treaty, ein Abkommen zur Durchsetzung von Menschenrechten in der Wirtschaft, soll transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen. Über 100 Staaten beteiligen sich an den Verhandlungen und die Inhalte des UN Binding Treaty haben es in sich, wie uns Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie Bayern, erläutert. Wir baten Sie, die Eckpunkte des Vertrags für uns zusammenzufassen und uns zu erläutern, warum es solch ein Abkommen braucht.
Warum es ein solches Abkommen braucht, liegt auf der Hand. Schauen wir zum Beispiel auf die Situation der Uiguren und Uigurinnen in Westchina. Dort profitieren nach Berichten von Amnesty International Lidl und Aldi sowie C&A und Hugo Boss direkt oder indirekt von Zwangsarbeit von Uigurinnen auf den dortigen Baumwollplantagen. Also wir brauchen neben den nationalen Sorgfaltspflichten oder Lieferkettengesetzen, wie wir sie jetzt bereits in Frankreich oder Deutschland haben, auch eine globale Regelung. Und eine solche wird hoffentlich bald der sogenannte UN Binding Treaty sein. Denn er wird ein verbindlicher völkerrechtlicher Vertrag sein und Menschenrechtsverletzungen, wie die jetzt auf den Baumwollplantagen geschilderten, umfassen und die da systematisch von Wirtschaftsunternehmen begangen werden. Und er wird versuchen, die zu unterbinden, und zwar mit verbindlich vorgeschriebenen Menschenrechtsnormen und Sorgfaltspflichten, die die Unternehmen einzuhalten haben. Und das ist jetzt wichtig, in diesem Vertrag wird es auch einen Mechanismus oder mehrere Mechanismen zu deren Überwachung geben. Es gibt also auch Instrumente, um Verstöße zu sanktionieren, wenn die Unternehmen das nicht einhalten. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, bessere Klagemöglichkeiten für die Opfer von solchen Menschenrechtsverletzungen. Und was auch wichtig ist bei diesem Vertrag, der legt den Schwerpunkt auf den Schutz von Menschenrechten bei grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten, also von Wirtschaftstätigkeiten von transnationalen Unternehmen. Aber jetzt, Gott sei Dank, ist auch in dem neu liegenden Entwurf drinnen, dass auch national begrenzte Wirtschaftsaktivitäten einbezogen sind. Was noch ganz wichtig ist, was auch zu diesem Eckpunkt des Vertrages gehört, ist, dass das Abkommen nicht nur Geschäftstätigkeiten wie jetzt klassischerweise Produktion, Transport, Vertrieb, Marketing, Einzelhandel oder so umfasst, sondern er wird auch gelten für Lieferketten, die sich an diese Produktion von Gütern anschließen. Also die sogenannten nachgelagerten Lieferketten werden mit umfasst sein. Und das ist deswegen wichtig, weil zahlreiche Menschenrechtsverstöße und auch die Missachtung von Unternehmensstandards nicht während der Produktion erfolgen, sondern in den darauffolgenden Schritten. Was auch noch jetzt ein wichtiger Eckpunkt in dem neuen Entwurf ist, dass dieses Abkommen für alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe gelten soll. Und neben, das ist auch noch sehr interessant, das kam jetzt auch noch neu rein, neben der Geschäftstätigkeit erfasst dieser Vertragsentwurf auch die Geschäftsbeziehungen von Unternehmen. Diese können also in Zukunft auch Beziehungen zwischen Staaten und diesen Unternehmen sein. Da würde dann zum Beispiel so ein Fall umfasst werden, der Bundeswehr, die in einem tunesischen Unternehmen in Tunesien Bundeswehruniformen produzieren lässt, unter Bedingungen, wo die Textilarbeiterinnen keinen Mindestlohn bekommen, keinen Arbeitsschutz haben, unzulässige Arbeitszeit arbeiten müssen, ihre Gewerkschaftsrechte nicht ausüben können. Da würde zum Beispiel auch ein Unternehmen, das für einen Staat produziert, auch mit in der Haftung sein und könnte sich nicht rausregen, ja, das wären Vergaberichtlinien oder sowas. Und was jetzt auch noch besonders interessant ist, weil das auch immer wichtiger wird in der Umweltdiskussion, der Vertrag umfasst auch alle Aktivitäten von Finanzinstitutionen und Investmentfonds.
Klingt gut, was sich im UN Binding Treaty an Inhalten alles findet. Im Jahr 2014 erteilte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe den Auftrag, den UN Binding Treaty, also ein völkerrechtliches Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte, zu entwerfen. Seitdem wird verhandelt, durchaus kontrovers, aber es geht voran, findet Andrea Behm, die als nächstes noch einmal die Stärken des Vertragsentwurfs betont.
Eine der wesentlichen Stärken des Vertrages ist, dass er auch das Recht auf eine sichere, gesunde, saubere und nachhaltige Umwelt schützt. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt, da es ein originäres Menschenrecht auf eine saubere Umwelt im internationalen Völkerrecht bisher noch nicht gibt. Also das ist wirklich auch vor der Diskussion der Umweltkrise und der Klimakatastrophe ein ganz wichtiger Punkt. Und dann noch ganz wichtig im sozialen Bereich, jetzt ist nicht nur jede direkte und indirekte Schädigung mit umfasst, die den vollen Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten beeinträchtigt und behindert, zum Beispiel niedrige Einkaufspreise. Denn sie führen mittelbar dazu, dass Arbeitnehmerinnen keine existenzsichernden Löhne haben. Also auch indirekte Schädigungen sind von dem Vertrag umfasst. Nicht nur direkte Produktionsschädigungen oder Nicht-Einhaltung von Arbeitsrechten. Also diese indirekte Schädigung ist jetzt mit umfasst, was sehr, sehr wichtig ist. Und was auch noch sehr schön ist, das kam jetzt auch noch rein, ist auch eine Stärke des Vertrags, dass die Gender-Dimension durch die Bezugnahme auf das ILO-Abkommen 190 über Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt verstärkt wurde. Ganz wichtig und ganz große Stärke ist auch, dass es jetzt viele Gerichtsstände geben wird, bei denen Klage erhoben werden kann. Jetzt können Opfer auch wieder an ihrem Wohn- und Aufenthaltsort klagen und müssen nicht Gerichte in den Ländern der transnationalen Unternehmen anrufen. Und in diesem Zusammenhang ist auch wichtig die sogenannte Beweislastumkehr. Denn sie ermöglicht jetzt, dass das Informationsgefälle zwischen den Opfern und den Unternehmen ausgeglichen wird. Meistens fehlt den Opfern der Zugang zu unternehmensinternen Informationen, die notwendig sind, um das Verschulden oder die Zurechenbarkeit der Verletzung rekonstruieren zu können. Jetzt liegt es an den Unternehmen, sich frei zu beweisen. Das ist eine sehr wichtige prozedurale Hilfe für die Opfer.
Natürlich hat der Vertragsentwurf des UN Binding Treaty auch gravierende Schwächen.
Denn es gibt weder eine Pflicht von Unternehmen zur Einrichtung von oder Beteiligung an Beschwerdemechanismen, also bevor sozusagen die Schädigung eintritt, den betroffenen Personen einen Beschwerdemechanismus zur Hand zu geben. Das ist leider nicht verpflichtend vorgesehen. Noch gibt es die Pflicht zur Wiedergutmachung von Schäden, solange kein zivilrechtliches Verfahren hieb- und stichfest die Schuld eines Unternehmens festgestellt hat. Außerdem ist auch immer noch offen formuliert, ob zum Beispiel auch NGOs oder Gewerkschaften im Namen der Opfer klagen können. Oftmals können die Opfer aufgrund von Bildungsfragen oder Finanzfragen ihre eigenen Rechte gar nicht einklagen. Und es wäre zum Beispiel sehr hilfreich, wenn zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort oder auch Umweltorganisationen eingetretene Schäden vor Gericht einklagen könnten. Das ist auch noch immer offen. Und was ganz wichtig ist und auch immer noch viel zu unkonkret ist, wie das Verhältnis des UN Binding Treaty zu den Handels- und Investitionsschutzabkommen wie zum Beispiel TTIP oder CETA aussehen soll. Das ist auch immer noch sehr vage formuliert. Und last but not least, das war immer unsere Hauptforderung, nämlich richtet einen internationalen Gerichtshof ein für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen begangen durch Unternehmen. Diese Hauptforderung wird wohl nicht mehr durchsetzbar sein. Es gibt jetzt nur noch einen sogenannten Fachausschuss, der diesen Treaty und dieses Abkommen in Zukunft auslegen soll. Aber was wir wollen als Zivilgesellschaft ist, dass dieser Fachausschuss zumindest auch Individualbeschwerden annehmen kann und behandeln kann. Aber das ist noch immer nicht vorgesehen.
Ende Oktober wird die Arbeitsgruppe für den UN Binding Treaty zum 7. Mal tagen. Auch Vertreterinnen aus Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden nehmen an den jährlichen Tagungen teil. Die Chancen, zu guten Ergebnissen zu kommen, stünden derzeit nicht schlecht, sagt Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie Bayern.
Es gibt einen dritten Verhandlungsentwurf, ist mehrfach jetzt überarbeitet worden. Und was jetzt interessant ist bei den jetzt anstehenden Verhandlungen in Genf, dass es also wirklich mächtigen Verhandlungsdruck gibt. Denn seit den letzten Verhandlungsrunden im Jahr 2020 ist ja im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte, insbesondere in der Europäischen Union, viel in Bewegung gekommen. Im März 2021 hat das Parlament der EU einen Vorschlag für eine Richtlinie zu Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten vorgelegt und noch dieses Jahr will die Kommission einen Richtlinienentwurf präsentieren. Und natürlich nicht zu vergessen die Verabschiedung des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, das trotz aller seiner Mängel ein wichtiger Meilenstein im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte ist. Es gibt also ordentlichen Verhandlungsdruck in Genf. Nach 7 Jahren, man verhandelt immerhin schon seit 2040, da endlich mal zu Ergebnissen zu kommen.
Das Lieferkettengesetz in Deutschland ist sicher ein wichtiger Beitrag gewesen, um die Verhandlungen zum UN Binding Treaty zu unterstützen. Ansonsten spielt die Bundesregierung eher eine unrühmliche Rolle bei den Verhandlungen seit 2014.
Im Unterschied zu Frankreich oder Schweden und auch anderen EU-Staaten, die sich aktiv und sehr konstruktiv an den bisherigen 5 Verhandlungsrunden beteiligt haben da in Genf, war Deutschland bislang immer nur mit Beobachterstatus vertreten und hat Beobachterinnen geschickt, zumeist niedrigrangige Vertreterinnen aus dem federführenden Auswärtigen Amt, ohne weitere Verhandlungsbefugnis. Und zugleich, das ist wirklich problematisch, versuchte die Bundesregierung, diesen Verhandlungsprozess zu stoppen, indem sie zum Beispiel das Verhandlungsmandat von damals 2014 in Frage stellte oder auch formalistische Einwände gegen den ecuadorianischen Verhandlungsleiter erhob und in der UN-Versammlung sogar beantragte, die Haushaltsmittel für die Durchführung dieser Genfer Verhandlungsrunden zu streichen. Das ist schon wirklich sehr bemerkenswert, einfach finanziell den Prozess auszutrocknen. Das ist sozusagen durch die Hintertür die Einleitung eines Endes dieses Prozesses, das Gott sei Dank nicht geglückt ist. Auch ist die Bundesregierung wesentlich dafür verantwortlich, dass die EU bis heute kein offizielles gemeinsames Verhandlungsmandat für eine konstruktive Teilnahme an diesen Verhandlungen beschlossen hat. Und jetzt auch eine weitere Begründung, die immer vorgetragen wurde, warum sich die Bundesregierung nicht aktiv an dem Prozess beteiligen könne, war, dass sie sich nicht für internationale Regeln aussprechen könne, solange auf nationaler Ebene keine Grundsatzentscheidung gefällt worden ist. Nun ist aber auf der nationalen Ebene das deutsche Lieferkettengesetz beschlossen. Also kann diese Ausrede jetzt zumindest überhaupt nicht mehr gelten und die Bundesregierung muss sich endlich aktiv in den Prozess einbringen. Das ist die Forderung der Zivilgesellschaft heute.
Das heißt, hierzulande müssen wir ganz genau schauen, was die neue Bundesregierung dazu zu sagen hat.
Genau, ganz wichtig, was im Koalitionsvertrag dazu geschrieben ist. Enorm wichtig. Und eigentlich müsste diese Vereinbarung in der Ampelkoalition unter dem Oberbegriff nicht nur Finanz- und Wirtschaftspolitik, vor allen Dingen unter dem Oberbegriff Umweltpolitik geschrieben werden.
Soweit Andrea Behm, eine der Sprecherinnen der Gemeinwohlökonomie Bayern e.V. zum UN Binding Treaty. Quasi ein Lieferkettengesetz auf globaler Ebene. Der nun vorgelegte dritte überarbeitete Entwurf des UN Binding Treaty bildet die Grundlage für die Verhandlungen während der 7. Tagung der Arbeitsgruppe, die am 25. Oktober begonnen hat und bis 29. Oktober in Genf noch dauert.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zum Schluss noch einmal zurück zum klassischen fairen Handel und zur Frage, was kann die Politik tun, um den fairen Handel, bei dem Produkte und Dienstleistungen, die sozialverträglich und immer öfter auch ökologisch hergestellt werden, zu stärken. Eingangs hatten wir auf die gewaltige Marktmacht der öffentlichen Hand hingewiesen, die mit ihrem Einkauf und mit ihrer Beschaffungspolitik den fairen Handel unterstützen kann. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, sagt Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum.
Darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene Ideen, wie man den fairen Handel noch stärken kann. Also da geht es, glaube ich, von steuerpolitischen Vorschlägen, sozusagen den fairen Handel mit einem 7% Mehrwertsteuersatz zu belegen. Es geht dahin, quasi wirklich gezielte Förderungen durch Kampagnen. Es gibt ja verschiedene Kampagnen, die den fairen Handel unterstützen wollen, von der Fairtrade Towns Kampagne bis hin zu lokalen Initiativen, wie jetzt wir hier in München auch mit unserer München Verwandeln oder dem Münchner Einkaufsführer zum fairen Handel, da einfach Unterstützung zu leisten, Bildungsarbeit zu unterstützen, globales Lernen zu unterstützen. Wir merken, dass der ganze Bildungsbereich tatsächlich jetzt unter Corona auch leidet. Es werden die ersten Kürzungen in genau diesem Bereich, was eben globale Verantwortung, globale Zusammenhänge, Lieferketten angeht. Wenn da jetzt wieder gekürzt wird, dann ist das wirklich aus unserer Sicht sehr dramatisch. Aber das spüren wir tatsächlich an vielen Stellen gerade.
Aber ohne tiefgreifende Reformen von Seiten der Bundesregierung geht es auch bei Raphael Thalhammer nicht.
Wir versuchen es natürlich auf beiden Ebenen. Zum einen sozusagen die Marktmacht der Konsumentinnen irgendwie zu nutzen, also sprich Politik durch den Einkaufskorb. Da sind wir eben bei dem Bereich Kampagnen und Bildungsarbeit. Aber ich sehe das tatsächlich als notwendige Voraussetzung. Aber den größeren Hebel sehe ich tatsächlich eben bei den politischen Rahmenbedingungen, sprich den gesetzlichen Rahmen, den die Bundespolitik oder die EU-Politik tatsächlich vorgibt. Da sind wir eben bei dem Thema Lieferkettengesetz. Da sind wir an dem Thema Fair Handelsverträge mit Ländern des globalen Südens. Die Handelsverträge, die wir da zurzeit erleben, sind unserer Meinung nach nicht zukunftsfähig, sondern, wie soll man sagen, zementieren sozusagen die Rolle der Länder des globalen Südens als Rohstofflieferantinnen, und die Wertschöpfung sozusagen passiert dann eben in den industrialisierten Ländern. Und das ist natürlich ein Abhängigkeits- und Machtverhältnis und ein Ausbeutungsverhältnis im Endeffekt, das seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eben auch entwickelt wurde. Und da sehen wir ganz großen Nachbesserungsbedarf, dass internationale Handelsbeziehungen gerechter gestaltet werden. Das Ganze bricht sich dann eben runter in europäischen, deutschen Lieferkettengesetz. Und wie gesagt, auch die Kommunen haben da einen großen Spielraum, auch unabhängig jetzt zum Beispiel von den Lieferkettengesetzen auf den genannten Ebenen, auch proaktiv selber voranzugehen und ihre Handlungsspielräume zu nutzen. Und dafür setzen wir uns hier in München auch ein.
Sagt Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum. Wir kommen noch einmal zum Thema Mehrwertsteuer für fair gehandelte Produkte senken. Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth, weist auf einen kürzlich gemachten Vorschlag vom Bundesentwicklungsminister Müller hin.
Unser noch Minister Müller vom BMZ, der hat erst noch kürzlich, Ende September, glaube ich, in die Welt gesetzt, die Steuer auf Kaffee für den fairen Kaffee herunterzusetzen. Und dann hat er gerechnet, interessant, dann würden, da ja nur 6% fair gehandelt werden im Gesamtaufkommen der Kaffeeproduktion, das würde den Kaffee in etwa gleichstellen mit dem herkömmlichen Kaffee. Und jetzt muss man gucken, ob er das der neuen Regierung, wann immer die stehen wird, mit auf den Weg gibt. Denn dieser Kaffee hat schon eine ganz zentrale Funktion. Wenn wir korrekte Preise zahlen und nicht auf Billigschienen laufen, dann können wir damit die Kinderarbeit eindämmen. Zum Beispiel im Senegal, die immer noch extrem hoch ist. Das wissen kaum noch Leute. Dann können die Eltern auf den Kaffeeplantagen zu einem anständigen Einkommen arbeiten und die Kinder können nicht in die Schule gehen und ihre eigene Berufslaufbahn in Angriff nehmen. Nicht?
Aber auch für Christoph Steinbrink geht es nicht ohne die Politik der Bundesregierung und anderer großer Player, um Verbesserungen für alle auf den Weg zu bringen.
Ich würde sagen, die Politik könnte jetzt in Anwendung des Lieferkettengesetzes die Firmen nachhaltig zur Kasse bitten für die Folgekosten ihrer Produktionsweisen im Süden. Also zum Beispiel diese Rana Plaza-Geschichte, die uns ja alle bewegt hat, da stürzt dann eben mal eine Fabrik ein oder wird durch einen Brand vernichtet und dann sind da einfach zwischen 300 und 1000 Näherinnen und Näher sind einfach tot. Und wir haben jahrelang gekämpft, dass bestimmte Firmen, dass die in einen Entschädigungsfonds einzahlen. Und ich glaube, nach 4-5 Jahren sind erste kleine Kleckerlesbeträge geflossen. Das könnte zum Beispiel, weil diese Firmen ja auch bei uns beheimatet sind, nachhaltig von der Politik eingefordert werden. Also nochmal die Folgekosten der Produktionsweisen im globalen Süden. Und dass die Menschen hier dann auch Prozesse führen können, wie das ja jetzt langsam anfängt, zum neuen Maßstab zu ihm. Und ich sage jetzt mal was ganz Keckes. Das Ziel wäre eigentlich, den fairen Handel überflüssig zu machen, denn er wird immer ein Nischenprodukt bleiben. Das ist etwas, was mich aufregt. Wir bauen immer in den fairen Handel, dann soll ich mal einen Kaffee kaufen. Aber wir haben gehört, der Anteil mit 6%, das ist ja marginal auf dem Weltmarkt des Kaffees. Wir müssen eigentlich Bedingungen schaffen, dass der faire Handel nicht mehr kämpfen muss. Und das hat natürlich auch mit dem Verändern von unserem Konsumverhalten zu tun. Das heißt, die Politik könnte bestimmte Dinge einfach gesetzlich nicht mehr möglich machen in der Produktionsweise, sodass wir die Dinge auch nicht mehr kaufen können. Und da sind wir bei dem Wahlkampfthema, da ist ja unheimlich viel gerungen worden, gerade von einschlägiger Seite, Verbotspolitik. Ja, verdammt nochmal, diese ganze Politik der freiwilligen Selbstverpflichtung der Firmen, das war immer ein Schuss, der nach hinten losging, der ist nie ernsthaft eingehalten worden, es gab keine Kontrollmechanismen, aber die Firmen haben sich das auf ihre Homepage geschrieben und das Ganze als nachhaltig verkauft. Ich bin eigentlich dafür, dass wir langfristig den Handel weltweit so umgestalten, dass der faire Handel der normale Handel ist, aber kein Nischenprodukt mehr, nicht?
Soweit Christoph Steinbrink, Trainer für globales Lernen und Gründer des Zentrums für globales Lernen an der Uni Bayreuth. Es geht darum, den fairen Handel überflüssig zu machen, sagt Christoph Steinbrink. Also solche Bedingungen zu schaffen, dass der faire Handel gegenüber dem konventionellen Handel nicht mehr benachteiligt wird. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. In unserer nächsten Sendung aus der Reihe Blick hinter die Kulissen, Akteurinnen, Wege und Stationen des fairen Handels am Dienstag, den 23. November um 17 Uhr, werfen wir einen Blick auf die Fairtrade-Standards, den Siegeldschungel, Zertifizierungen etc.